SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir beginnen mit Platz 9 der SWR Bestenliste im November. Und zwar mit einem Gedichtband von Elke Erb. Das ist hier der Fall. Erschienen in der Bibliothek Suhrkamp. Elke Erb, 1938 geboren in der Eifel, dann die meiste Zeit ihres Lebens in der DDR verbracht, kann auf ein Werk zurückblicken, das mittlerweile, Beate Tröger, 5 Jahrzehnte umfasst. Das Interessante ist, dass man in diesem Werk ganz unterschiedliche lyrische Tonlagen findet, vom essayistischen Langgedicht bis zur poetischen Selbstreferenz. Ist da alles vorhanden? Gibt es denn so etwas, was all diese unterschiedlichen Gedichte miteinander verbindet?
Ich glaube, es ist die Haltung, mit der Elke Erb auf die Welt guckt und die Haltung, mit der sie das Material, mit dem sie arbeitet, die Sprache in Anschlag bringt. Man muss vielleicht zu dem, was Sie gerade gesagt haben, Herr Otte, ergänzen, dass diese unterschiedlichen Formen zwar existieren, aber dass Elke Erb, so stelle ich mir das vor und so lässt sich das auch aus dem Werk ablesen, in einer fortwährenden Schreibwerkstatt lebt und arbeitet, dass sie Tagebücher, Notizen immer wieder auch aktualisierend aus ihren Archiven holt, altes Material kommentiert. Also es gibt praktisch wie eine doppelte Reflexionsbewegung in dem, wie sie den Alltag schreibend zu erfassen versucht und in dem, wie sie ihr eigenes Geschriebenes dann auch wieder bedenkt in einer zweiten Reflexionsbewegung. Das klingt unglaublich kompliziert, was ich da sage. Es ist aber im Grunde eine sehr unmittelbare und direkte Zugangsweise, denn alles, wirklich alles, jedes Wasserglas, jede Wolke, die vorbeifliegt, jeder Eindruck kann sozusagen der Glutkern einer Notiz, eines Gedichts, einer Aufzeichnung werden.
Und für dieses Werk wird Elke Erb in diesem Jahr mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet. Um vielleicht das, sagen wir mal, nachvollziehen zu können, was Sie da gerade gesagt haben, Frau Tröger, hören wir am besten gleich schon mal 4 Gedichte aus diesem Band, damit wir eine Vorstellung bekommen, was Sie da gerade gesagt haben, dass realisiert sich sozusagen sehr konkret dann auch in der Sprache und wird deutlich, was Sie damit gemeint haben. Isabelle de Mey, bitte sehr.
Was über mich erzählt wird. In meinem Schloss brennen 25 Kronleuchter und 3 Goldfische habe ich in meinem Aquarium schwimmen. Und ich bekomme 4.000 Mark für einen Vers und arbeite an 6 Zeilen ein Jahr. Und jeden Morgen kann ich mir nach dem ersten Ei auch noch ein zweites leisten. Ganz wie ich will. 1 Ei oder 2. 1968. Die Mutter holt Kartoffeln. Die Mutter holt Kartoffeln. Sie schält und schneidet sie. Die Mutter hat Blumenkohl gekauft. Sie reinigt ihn. Die Mutter hat Petersilie geholt. Die Mutter kocht die Kartoffeln und den Kohl in gesalzenem Wasser. Die Mutter gibt Acht, dass das Wasser nicht verkocht, das Essen nicht anbrennt. Die Mutter wartet, bis das Essen gar ist. Sie zerdrückt das Essen mit Milch und Butter zu einem Brei. Sie tut den Brei auf einen Teller und streut fein gewiegte Petersilie darüber. Sie ruft das Kind herein zum Essen. Sie setzt das Kind an den Tisch und will es füttern. Das Kind sagt nein, schüttelt den Kopf und will nicht essen. Das Kind will nicht essen. Dies ist ein irrer Augenblick im Leben der Mutter, der sie verwirrt. 1973. Untersuchen und formen. Jetzt, nach diesen Kommentaren, nach diesem Aufschließen, Ermitteln ein halbes Jahr hindurch, werde ich traurig. Jetzt danach geht es nicht weiter. Kaum setze ich die Feder an, bohrt sie sich in den Grund. Auch schon ohne Papier, schon im Kopf. Oder so gesagt, gehe ich dem Übel auf den Grund, kommt es über mich. Übel auf Übel. Aha, das ist es. Gehe ich nämlich nicht auf den Grund, sondern in umgekehrter Richtung, von dem Übel, dem Grund fort, von ihm aus. Form auf Form. Leben von allein. Sodass ihm also doch einzig und allein ästhetisch zu begegnen ist. 1985. Gedicht Verdacht. Liege auf dem Bett, bäuchlings lese. Erhole mich an geistiger Disziplin. Das Kreuz tut etwas weh. Als ich darauf aufmerksam werde, wölbt sich vor mir ein Brückenbogen hoch auf. Warum, denke ich, der jetzt? Meinem Kreuz gebe ich Luft. Unten haben wir Grasufer, Wasser, Gedichtverdacht. Wenn ich Gedichte schreibe, vielleicht auch bei anderem, bin ich die Quelle, nichts weiter. Und wie ich das Quellwasser liebe, jetzt, wo ich das schreibe, es zwischen Gestein hervorkommen sehe, um sie herum, die kleinen Teilungen, der dunkle Grund, das Helle, kleine runde Spiegel, die Strudelteilchen. 14.12.2016.
Isabelle de Mey liest aus Das ist hier der Fall von Elke Erb, erschienen in der Bibliothek Suhrkamp. Herr Falke, ein lyrisches Ich hat Kreuzweh und dann wird noch darüber reflektiert, wie sozusagen die poetische Situation überhaupt ist. Vielleicht beschreiben Sie mal das lyrische Verfahren, das die Autorin hier anwendet.
Ob ich das treffe auf dieses Gedicht, das kann ich nicht garantieren. Ich habe versucht, mir mal klar zu machen, wie ist eigentlich die Geografie Ost-West lyrisch. Da wir hier in Frankfurt sind, Frankfurter Schule, Robert Gernhardt war ja sozusagen der Gegenpol solcher experimentellen und hochkonzentrierten, oft auch hermetischen Lyrik wie der von Elke Erb, der auf Sangbarkeit oder Rhythmus gesetzt hat, auf Merkbarkeit. Ich habe mal versucht, ein paar Verse von Elke Erb auswendig zu lernen, es ist mir nicht gelungen. Aber eins ist mir gelungen, einen Satz konnte ich mir merken, aus einem der Gedichte, da sagt sie, die Sprache misshandelt mich, wenn ich beschreibe, wenn ich benenne. Die Sprache zwingt mir ihr Maß auf. Und das kommt mir jetzt auf Ihre Frage hin doch schon wie ein tauglicher Satz vor, um das Verfahren von Elke Erb zu beschreiben, nämlich die Sprache nicht stehen zu lassen mit ihren Angeboten, sondern daran zu arbeiten. Sie geht ja oftmals auch von hier, bei diesen Beispielen war es ja angenehm durchsichtig, weil nicht alles so leicht verständlich ist, sie geht oft von Alltagswahrnehmungen aus und die, naja, ich will jetzt nicht dieses Wort nennen, aber ich sage es trotzdem, die dekonstruiert sie dann, beziehungsweise sie arbeitet dann in ihrer Schreibweise so und knackt daran herum, sie bleibt nicht bei der Sache, aber das sind alles Qualitäten und da trägt sie sozusagen das lyrische Schreiben wohin, wo man es am Anfang des Gedichtes noch nicht geahnt hat. Wobei natürlich auch der Hintergrund eine Rolle spielt, dass sie auch immer erstens die konventionell festgelegte Sprache nicht hinnimmt und zweitens auch immer vermutet, dass auch das lyrische Ich in seinen Aussagen noch etwas verheimlicht und dass auch dieses Verheimlichte oder Kaschierte, dass das auch irgendwie herausgearbeitet werden muss.
Ich nehme mal ein Stichwort auf, Jan Wiele. Ist diese Lyrik wirklich so hermetisch, wie Herr Falke gerade gesagt hat?
Nein, erstmal, was ich sehr schön fand bei Herrn Falke, das spiegelt sich, glaube ich, in dem Gedicht mit der ironisierten Schöpfungsgeschichte, auch in diesem Band, wo man sieht, was für eine Sprachschöpferin Elke Erb ist. Und gerade bei dieser Anthologie ist mir aufgefallen, dass es nicht so hermetisch ist. Ich bin auch nochmal ins Archiv gegangen, was man in den 80er Jahren über sie geschrieben hat, da hieß es immer Prosagedicht, Prosagedicht. Aber es ist zum Teil eine sehr klangliche und sofort eingängige Sprache, weil man immer sagt, ich sitze über 80, das ist nichts nur für Ältere oder so, sondern es ist ein ganz unmittelbar ergreifender, auch manchmal sehr bewegender Ton, nicht hermetisch.
Sie nimmt ja auch, wir haben das in dem ersten Gedicht gehört, ein Ei oder zwei, zum Teil auch Versatzstücke aus Redewendungen, aus Liedern, aus Sprechweisen auf, also in dem Fall, ich wäre ein Huhn, wo dann auch in dem, wie sie das aufnimmt, zugleich etwas Bekanntes aktualisiert wird, in dem, wie das aber nur in diesen Versatzstücken passiert, zugleich auch wieder in diesem Vertrauten eine Befremdung einsetzt. Und das ist, glaube ich, was Sie auch sagten, Herr Falke, dass diese Beweglichkeit des Sprachmaterials immer weiter vorangetrieben wird. Es kommt nie zu einem Stillstand.
Sie haben natürlich recht, wenn ich das kurz sagen darf. Ein so entsetzliches Wort wie hermetisch im Zusammenhang mit Lyrik sollte man nicht verwenden, weil das jeden abschreckt. Da haben Sie ganz recht. Ich wollte damit andeuten, dass es natürlich schon viele Texte gibt, die man nicht einfach so wegsüffelt, an denen man schon ein bisschen arbeiten muss. Und sie hat ja auch ganz verschiedene Zugangsweisen. Also ich würde sagen, sie hatte ja eine Zeit, als sie in der DDR lebte, wo sie auch mit dem Prenzlauer Berg Jungpoeten zusammengearbeitet hat, teilweise als Mentorin. Sie hat ja Texte auch geschrieben, in denen hat man geradezu das Gefühl, dass sie mit der Machtsprache kämpft und dass sie dagegen sprachlich ankämpft, gegen die ideologische Machtsprache. Später zur Wende kam dann die Reflexion dieser Veränderung, dass das sozialistische Modell ein Themaverfehlung war. So heißt Thema verfehlt ein Langgedicht von ihr. Und dann fiel diese ganz persönlichen Wahrnehmungen, wo sie ganz vertraut auf ihre eigene Erlebnisweise, aber dann eben sprachlich tüchtig durcharbeitet, was sie da vor sich hat.
Also der Wille zur Freiheit, auch vor allem zur sprachlichen Freiheit, der ist sozusagen ein zentrales Thema, wenn man das überhaupt so sagen kann, in den Gedichten von Elke Arp. Aber weil Sie gerade mit Robert Gernhardt angefangen haben, dachte ich, naja, das Interessante ist doch, dass diese Elke Arp, jedenfalls wie sie mir in dieser Anthologie entgegentritt, ganz oft erstaunlich komisch ist. Also das ist eben nicht bierernste Lyrik-Avantgarde, wo man in den Keller gehen muss. Im Gegenteil, wir haben es ja auch gerade eben gehört. Das ist doch unglaublich lustig, Jan Wiele, oder?
Ja, und man kann vielleicht auch leicht sagen, dass beides stimmt, wenn man ein bisschen nach Früh- und Spätwerk unterscheidet. Mir fiel in dieser Anthologie auf, dass es eigentlich nach hinten hin immer leichter, vielleicht deswegen nicht weniger tief, aber es ist leichter zugänglich. Also zum Beispiel aus dem Jahr 2006 ist dieses Gedicht Idyll über den Kram des Lebens, wie man den nach den Gestirnen ordnen soll. Und am Ende heißt es einfach, denk dir Brombeerranken dazu. Und das sind viel leichtere Gedichte als diese auch politisch motivierten aus den 70er, 80er Jahren. Und seit der Mitteilung des Büchnerpreises, es ist ja alles vergriffen, sofern ich nicht auf dem neuesten Stand bin, aber selbst Kastanienallee ist nicht lieferbar. Das ist Bookware, die man jetzt nur noch in signierten Exemplaren für 900 Euro bekommt oder so. Also man kann sehr, sehr froh sein, dass es diese Anthologie jetzt mal endlich gibt.
Sie kommt in diesen Tagen heraus, das ist hier der Fall, Elke Arp in der Bibliothek Suhrkamp erscheint es und auf der SWR-Bestenliste steht das Buch auf Platz 9.